Da ist dieses erstaunliche Blatt gleich im Eingangsbereich der Ausstellung. Auf hellem gelbbraunen Papier erhebt sich der mächtige Körper einer Dame reiferen Alters. Sie erscheint, ungeachtet ihrer Körperformen, im Badeanzug, dazu eine rabenschwarze Sonnenbrille. Das Haar hat sie mit Hilfe eines Handtuchs zu einem beeindruckenden Turm hochgebunden. Durch die leichte, ein wenig Ratlosigkeit offenbarende Öffnung des Mundes wirkt sie nicht eben übertrieben geistreich. Ihr Blick trifft auf ein raumgreifendes Strichmännchen im selben Bild, mit hellblauem Buntstift wie von Kleinkinderhand gezeichnet. Darüber freischwebend ein klitzekleines Auto, gleichfalls wie von Kinderhand. Wiederum rechts daneben, platsch, ein Fleck, die schwarzen Spritzer über das gesamte Bild verteilt, als sei dem Künstler im Atelier ein Malheur passiert. Dann noch ein schiefes Quadrat oder zwei, wild durchgekritzelt. Über die moderne Kunst hat der Maler Hans Platschek im Jahr 1980 diese Arbeit in Mischtechnik genannt. Interessant vor allem ist, dass das Prinzip der Kunstbetrachtung und der Kunst selbst hier dialogisch in einem Blatt zusammenfinden. Zudem erscheint die eine Hälfte des Blattes bewusst dilettantisch, während die andere die Hand des Künstlers erkennen lässt. Nun könnte man überlegen, ob in dieser Zeichnung deutlich mehr als nur ein Hauch Frauenfeindlichkeit mitschwingt. Möglich mag sein, wahrscheinlich ja. Aber eher geht es dem Maler wohl um ein ironisches Aperçu zur stilistischen Vielfalt der modernen Kunst, ihrer Ratlosigkeit und ihrer Rezeption. In einem Gespräch, das der Philosoph und Publizist Willi Hochkeppel Anfang der 60er Jahre für den Bayerischen Rundfunk führte, sagt der Maler Hans Platschek:
Wir leben einen Übergangsmoment, oder sagen wir besser einen Krisenmoment, dass ich etwas auslöse und dass ich ganz einfach diesen Menschen mündig, vielleicht auch manchmal gar nicht mündig, ne, der vor ein solches Bild tritt, sage: Schau, es fließt alles und viele Dinge stehen in Frage. Bitte sei so erwachsen, übernehme nichts, fresse nichts, lutsche nichts, Kunst, Realität, Ideologien, ganz egal was, sondern fange mal an, von deinem Gefühl her oder von deinem Unbewussten her oder von selbst von deinem Denken her, die Sachen ebenfalls klar zu sehen oder in Frage zu stellen.
Ein Appell an die Souveränität nicht nur von Kunstbetrachtung. Hans Platschek, ungeniert durch die Stile mäandernder Maler, kämpferischer Essayist, impertinenter Kunstkritiker, maliziöser Zeitgenosse. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre ist Hans Platschek einer der führenden deutschen Künstler des Informell, einer Kunstform, die der spontanen Geste Raum gibt. Er ist Freund von Antonio Saura, Oskar Jorn und vielen anderen. Trotzdem bleibt der Genieverdächtige Außenseiter, ein grandios Unangepasster, dazu ein Dandy, der hohe Absätze trägt, weil er sich körperlich für zu klein hält, ein polyglotter Bon Vivant. Sein Künstlerkollege H.P. Zimmer notiert, schwer beeindruckt, im Jahr 1960 in sein Tagebuch:
Dort, in seiner Mansarde in München-Schwabing, malt er auch. Düster grafische Bilder auf dunkelblauen und dunkelbraunen Gründen. Wenn er das Bild, an dem er arbeitet, sehen will, zieht er die Schuhe aus und steigt aufs Bett. Das Bild liegt auf der Erde. Er macht schwarze Striche drauf, träufelt Terpentin darüber und druckt alles mit Zeitungspapier ab. Zwischendurch telefoniert er auf Englisch, Spanisch und Französisch, was ungeheuer beeindruckend ist. Erzählt, wie er Frauen verführt, indem er sie einlädt, beim Malen zuzusehen. Dann ein paar Farbspritzer aufs Kleid. Schatz, ich hab Terpentin da. Und dann gleich die Hand auf den Schenkel. So läuft das. Nicht mit Liebe oder so oder Einladungen zu teurem Essen. Wir sind fasziniert.
Doch diesem scheinbar hedonistischen Bohemianleben liegen andere dunkle biografische Schatten und Schichten zugrunde. 1923 wird Hans Platschek in Berlin geboren. Nur wenige Wochen nach der Reichspogromnacht flieht die jüdische Familie, die Eltern Hans Platschek und sein Bruder Karl, Anfang 1939 in die Hauptstadt Uruguays, nach Montevideo. Im südamerikanischen Exil lässt der damals 16-Jährige die ersten Skizzen und Karikaturen entstehen, die das NS-Regime mit einem Furor betrachten, der ein Leben lang andauern soll. An die 50 Blätter für Zeitungen und Zeitschriften fertigt er und erfährt erst später, dass genau zu dieser Zeit zu Hause in Deutschland viele seiner Familienmitglieder ermordet werden. Der Großvater Julius Rotholz flüchtet 1939 vor der Gestapo in den Suizid. Die Großmutter Martha Rotholz wird 1941 in Riga ermordet. 1953 kehrt Hans Platschek, man weiß nicht genau warum, tatsächlich nach Deutschland zurück. Umkreist er, wie alte Freunde vermuten, das Objekt der Begierde, Deutschland, das Land, das er trotz allem im Grunde für eine Kulturnation hält? Noch malt er Bilder im Stil von Miró und Paul Klee, farbenreich, aber ohne eigene Prägung, knüpft in München aber bald ein reiches Netzwerk. Enge Kooperation mit der Galerie Van de Loo, Kontakte mit der Münchner Künstlergruppe Spur. Schließlich trägt er mit düsteren, abstrakten Informellvisionen seine Widerständigkeit, seinen kultivierten Zorn zurück in die deutsche Gesellschaft der Nachkriegszeit. Die stärksten Bilder entstehen. Der in Braun und Schwarz gefasste Höllensturz von 1962, derzeit zu sehen im Museum Lothar Fischer in Neumarkt, führt, obgleich völlig abstrakt, in der Vorstellungskraft direkt hinein in den deutschen Abgrund. Das visionäre Bild durch eine Diagonale geteilt. Am rechten Rand stürzen dunkle Elemente in die Tiefe. Die linke Bildhälfte ist leer. Später wird der Künstler einmal andeuten, dass sich das Grauen der Shoah der Darstellbarkeit entzieht und er genau diese Unmöglichkeit darzustellen versuchte. Platscheks informelles Gemälde Zugang zum Holz, entstanden 1960, wird als Hommage an die ermordeten Großeltern mit dem Namen Rotholz interpretiert. Inmitten der wüsten Abstraktion, von energischen schwarzen Strichen durchzogen, sucht der Betrachter im Chaos nach Zeichen und wird vielleicht irgendwo eine winzige Figuration entdecken, die wirkt wie ein gehängter Mensch. Im Bild Zhytomyr, gleichfalls 1960 im abstrakten Informell entstanden, thematisiert der Künstler das Massaker des SS-Mörder 1941 in der ukrainischen Stadt verübten. Allein der Titel Zhytomyr weist auf das Geschehen. Es sind gewaltige, abstrakte Porträts menschlicher Gewalttätigkeit. Die Ausstellung in Neumarkt sowie der hervorragende Katalog, herausgegeben von Selima Niggel und Klaus Mewes, visualisieren die ganze sprunghafte künstlerische Welt des Hans Platschek und machen deutlich, dass sein mit scharfer Eloquenz formulierter Furor vor dem Schweigen im Kulturbetrieb der Nachkriegszeit nicht Halt macht. Tatsächlich werden noch in den ersten Jahren der Kasseler Documenta keine jüdischen Künstler und Künstlerinnen ausgestellt, die im Holocaust ermordet oder vertrieben wurden. Einer, der darüber sehr bewusst schwieg, war der deutsche Kunsthistoriker, Documentamacher und spätere Direktor der Nationalgalerie Berlin, Werner Haftmann, damals eine Koryphäe. Wohl über seinen italienischen Freund und Kollegen Emilio Vedova wurde Platschek schon früh informiert, dass Haftmann während des Zweiten Weltkrieges an Folterungen und Erschießungen italienischer Partisanen beteiligt war. Platschek will, wie er schreibt,
dass der Mief herauskommt, der flüsternd sonst das Behavior beherrschte.
Platscheks Empörung wird zum Frontalangriff auf den gesamten deutschen Kunstbetrieb. Auf die Documenta, auf angesagte Künstler, auf die in Platscheks Augen leere, blinde, affirmative Kunstkritik, auf das sich inflationär ausbreitende Informell, auf den Kunstmarkt. Der Kunstbetrieb reagiert mit Ausgrenzung ihres Kritikers, die Kunsthistorikerin Selima Niggel.
Von Seiten der Kritisierten wurde sehr schnell formuliert, dass er so zornig war, weil er nicht in dem Maße berücksichtigt wurde im Kunstbetrieb, wie er das gerne gehabt hätte mit seiner Malerei. Meines Erachtens war das ein etwas faules Argument, denn Platschek hatte durchaus großen Erfolg um 1960 und war eben auf der Documenta präsent und auf der Biennale und international. Einfach für die zeitgenössische deutsche Malerei war er ein wichtiger Repräsentant. Und er hat aber eben dann ab 64, 65 sehr, sehr kritisch sich geäußert über den Apparat, wie er es nannte, das war der Kunstbetrieb in Deutschland, und über die Koryphäen dieses Betriebs mit Leuten wie Werner Haftmann und vielen weiteren und hat damit sozusagen sich diese Wege auch gekappt und wurde dann immer weniger als Maler berücksichtigt und ist stärker aktiv geworden noch als Kritiker und als Autor.
Die authentischen Künstler der Gegenwart sind die, in deren Werken das äußerste Grauen nachzittert.
hatte Theodor W. Adorno noch 1962 formuliert. Im Kunstbetrieb der Nachkriegszeit suchte Platschek diesen Anspruch vergeblich, beklagte, dass man da, wo von Gedankengut die Rede sei, nichts als Ideologie vorfände.
Was Platschek aber besonders aufgeregt hat, war eben eine gewisse Form von Mythisierung und von Vergötterung, dass man was Größeres, Ganzes hinter der Kunst vermutet und nicht schaut, was auf den Bildern drauf ist. Er hat eben gesagt, die werden eher als Betteppiche denn als Bilder irgendwie angesehen und hat da Bezüge auch zum Schreiben über Kunst in der NS-Zeit gesehen und hat eben jemanden wie Werner Haftmann vorgeworfen, er würde schreiben wie Paul Schulze Naumburg und das war der Autor von Kunst und Rasse 1928.
Platscheks leidenschaftlicher Zorn zielt aber auch auf die in seinen Augen zu der Zeit populäre, aber seichte Bilderbuchkunst, etwa eines Ernst Wilhelm Ney. 1962 entsteht Platscheks Essay über die Dummheit in der Malerei. Sabine Grunewold, ehemals Leiterin der Europäischen Verlagsanstalt, war damals Platscheks Verlegerin.
Diese Gemeinheit, zu der er fähig war, das war die eine Seite. Die andere Seite war eben die, dass er ein großer Kommunikator war. Er war ein sehr treuer Freund und ein sehr treuer Gegner. Das kann man sagen. Das ging schon an die Grenze, dass er in dem berühmten Buch Die Dummheit in der Malerei hat er ja zwei Gegner, die er sehr deutlich nennt, nicht? Beuys und Ney. Und Ney malte damals immer bloß Kreise. Es gibt ja ein Gemälde mit Kreisen und da zählt Platschek in seiner Kritik die vollen Kreise, die halben Kreise und die Viertelkreise und nennt es eine Tapete. Und das hat Ney nie ihm verziehen.
Endgültig wird Platschek zur Persona non grata. Zudem verzeihen ihm auch weder der Kunstbetrieb noch die Öffentlichkeit die radikale Veränderung des Malstils, die er nun vollzieht, hin zum Figurativen. In dem Aufsatz »Figuren und Figurationen über Malerei und mich selbst« schreibt er viel später im Jahr 1999.
Auf dem Koppelschloss der SS stand während des Krieges »Unsere Ehre heißt Treue«. Da ich etwas gegen Krieg und gegen Koppelschlösser habe, suche ich meine Ehre in der Untreue. Kunst soll laut Grundgesetz frei sein. Wenn man das wörtlich versteht, muss man jede Freiheit in Beschlag nehmen und alles probieren, wonach einem der Sinn steht. In den 60ern schrieb ich einmal, heute könne man keine Stillleben mehr malen. Seit Jahr und Tag male ich sogenannte Stillleben. Wie sagte Brecht, wer auf mich baut, hat auf Sand gebaut.
Auch die 10-jährige Beziehung zu der Schriftstellerin Gisela Elsner verändert noch einmal seine künstlerische Ausrichtung. Er wird satirisch realistisch. Für Elsners Erfolgsbuch »Die Riesenzwerge« kreiert Platschek Gouachen. Nach der Heirat 1967 lebt das Paar erst in Rom, dann in London. Platscheks Schlüsselwerk des satirischen Realismus entsteht, die großformatige Darstellung einer gewaltigen, uralten Frau vor dem Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Die Frau ist halbnackt und scheint in einer Baracke zu sitzen. Die Assoziation zum Konzentrationslager ist alles andere als abwegig. Für die Öffentlichkeit erneut ein Schock. Die letzten 30 Jahre seines Lebens hat Hans Platschek in Hamburg verbracht, wo das Wunschkind entsteht, ein grauenhaftes Baby mit greisenhaftem Gesicht, oder die netten Abende, Paare auf einer Tanzfläche, ein Bild ganz in Brauntönen, leblose Biederkeit des Bürgertums der 70er Jahre. Der Hamburger Jurist Kurt Grunewold, Gründer der Hans-Platschek-Stiftung, hatte zum Künstler engen Kontakt.
Er reagierte eben auf alles, was interessant war und alles natürlich, was unter dem Begriff Antisemitismus läuft oder Dummheit. Das Wort Dummheit konnte er gegen viele gebrauchen und das bedeutet ja auch immer ein gewisses besseres Wissen. Er wusste, wie die Welt eigentlich laufen sollte und die Verzweiflung war, dass sie nicht so lief. Das ist ja ein Motiv für viele Künstler und das konnte ich gut verstehen und da ich auch kein Konkurrent war sozusagen beruflich, konnte man sich darüber in ganz vorzüglicher Weise unterhalten. Das war schön.
Auf die Frage, was er, Platschek, denke, ob man ihn eines Tages als Künstler oder eher als Kritiker in Erinnerung behalten werde, meinte er gefährlich freundlich lächelnd: Ach, ich glaube, niemand weiß, wie gut ich Tenorsaxophon spiele. Verlegerin Sabine Gronewold liefert eine kluge, persönliche Deutung seiner Provokationen.
Ich könnte nur etwas anderes beisteuern, dass wir überhaupt nichts wissen über ihn. Das, was er erzählte, war zu, Gott, wenn ich das jetzt, ich sag's einfach, erstunken und erlogen. Er erzählte Schauergeschichten über sich, die aber nie weitergeführt wurden. Es waren immer neue. Und ich glaube, dass das eine, wenn ich mir erlauben darf, das jetzt zu deuten, ihm ist ja das Menschsein abgesprochen worden. Die Individualität, überhaupt alles. So hielt er uns auch nicht für wert. Er hat sich selbst ein Leben gemacht, an dem wir nicht teilnehmen konnten. Und auch seine Scharfzüngigkeit kommt eigentlich daher, weil er in Wahrheit ein freundlicher Mensch war.